Deutschlandfunk Interview.
Am Telefon Bernd Lange, SPD und Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Guten Morgen, Herr Lange.
Guten Morgen, Herr May.
Die Verhandler ignorieren Sie einfach. Was machen Sie jetzt?
Naja, wir haben jetzt klar gesagt, bis Ende des Jahres können wir nicht in das normale parlamentarische Verfahren abschließen. Also es wird keine endgültige Entscheidung über das Abkommen in diesem Jahr geben. Und die endgültige Entscheidung über ein Abkommen obliegt dem Europäischen Parlament. Und da muss man mal sehen, auch eine vorläufige Anwendung heißt, man wird mit dem Parlament darüber sprechen, welche Teile eines Abkommens vorläufig angewandt werden, aber eben vorläufig. Und wir werden dann ganz sorgfältig sicherlich das Abkommen, die über 1000 Seiten, prüfen.
Das heißt aber, Sie gehen davon aus, dass mehr oder weniger bis zur letzten Sekunde verhandelt wird. Irgendwann dann am 31. Dezember fällt die Entscheidung und nicht vorher. So wie fast ja immer in Brüssel.
Diese unendliche Geschichte, das ist ja wirklich Shakespeare-Tragödie und Farce zusammen, mag vielleicht noch weitergehen, aber das ist in der Tat jenseits der demokratischen Kontrolle. Wissen Sie, normalerweise brauchen wir 136 Tage, um ein Abkommen, ein Handelsabkommen sorgfältig zu prüfen und zu bearbeiten.
Aber sollte man rote Linien nicht eigentlich nur dann ziehen, wenn man auch einen Knüppel in der Hand hält und bereit ist, ihn dann auch zu nutzen?
Ja, der Knüppel ist ja eindeutig. Wir werden das Abkommen nicht mehr endgültig, wenn es angeben wird, endgültig entscheiden können in diesem Jahr.
Aber also was für Konsequenzen hat das?
Das wird eine weitere Hängepartie geben. Und ich bin mir nicht sicher, dass man von vornherein sagen kann, auch wenn Teile eines Abkommens, und ich betone Teile eines Abkommens, vorläufig angewandt werden, dass automatisch das Parlament alles abnicken wird. Also da sind wir selbstbewusst genug und gucken uns das genau an.
Also angenommen, es gibt eine provisorische Einigung am 31. Dezember beispielsweise. Sehen Sie dann eine rote Linie, einen inhaltlichen Punkt, an dem das EU-Parlament dann im Nachhinein sagt, wenn dann diese Einigung schon angewandt wird ab Januar, das segnen wir nicht mehr ab, alles zurück, Brexit findet nicht statt, beziehungsweise es gibt einen Hard Brexit dann?
Zum einen wird es sicherlich nicht nur um die Anwendung des ganzen Abkommens gehen. Man kann natürlich sagen, alle Teile, die unmittelbar den Handel betreffen. Aber die Frage, wie Arbeitnehmerrechte gesichert werden, welche Dienstleistungen besonders geschützt werden müssen, wie es eigentlich mit dem Streitbeilegungsmechanismus, das muss nicht unbedingt sofort in Kraft gesetzt werden. Und darüber werden wir sehr genau gucken, wie wir in jedem Abkommen genau diese Dinge analysiert haben und in manchen Abkommen ja auch noch zusätzliche Elemente einverhandelt haben.
Sie werden genau gucken, aber de facto werden Sie vor vollendete Tatsachen gestellt. Das kann Ihnen ja nicht schmecken.
Dass das Verfahren mir überhaupt nicht schmeckt, das ist kein Geheimnis. Ja. Das ist wirklich eine Missachtung der normalen Strukturen. Aber wir sind hier sehr selbstbewusst und gucken uns an, was auf dem Tisch liegt. Und wie gesagt, die letztendliche Entscheidung obliegt dem Europäischen Parlament.
Woran hakt es denn genau? Sie haben schon einige Punkte genannt, geht es am Ende um das Level Playing Field, die gleichen Wettbewerbsbedingungen, oder sind es wirklich nur die Fischereirechte?
Nein, es sind mehrere Punkte. Es sind ein paar kleinere Punkte, auch die Frage der Ursprungsregelung bei Kraftfahrzeugen oder die Teilnahme Großbritanniens an europäischen Programmen wie Erasmus, also dem Schüleraustausch oder der Forschungszusammenarbeit. Und dann die Fischerei, ja, die Quoten und wann, in welcher Periode neu verhandelt wird, aber auch vor allen Dingen das Level Playing Field, die gleichen Wettbewerbsbedingungen. Was passiert, wenn Großbritannien abweicht? Darf die Europäische Union dann Gegenmaßnahmen, zum Beispiel Zölle oder bestimmte Dienstleistungen, Waren nicht auf den Markt lassen? Das sind noch große umstrittene Punkte.
Aber Herr Lange, jetzt gerade die ersten Punkte, die Sie genannt haben und das, was jetzt auch medial die ganze Zeit diskutiert wird, die Fischereirechte, das sind ja volkswirtschaftlich auch so unbedeutende, so kleine Punkte. Ist es wirklich realistisch, dass daran am Ende ein Handelsvertrag zwischen der EU und Großbritannien scheitert? Wäre das nicht grob fahrlässig, auch von EU-Seite?
Wir wollen zum Beispiel bei den Ursprungsregeln natürlich sicherstellen, dass nicht zum Beispiel Waren aus China über Großbritannien auf den europäischen Markt kommen. Oder dass wir, wenn jemand Erasmus-Schüler ist, dass natürlich Großbritannien dann entsprechend auch in den Erasmus-Haushalt einzahlen muss. Also es sind zwar Kleinigkeiten, aber entsprechend haben wir das mit allen anderen Handelspartnern genauso geregelt. Ich glaube wirklich, der Ball liegt bei Boris Johnson und der muss runterkommen von dem Baum, auf den er geklettert ist. Die Souveränität, wir wollen alles alleine entscheiden. Das geht nicht. Wenn man einen Vertrag abschließt, dann heißt das natürlich ein Geben und Nehmen und man schränkt die eigene Souveränität ein.
Die Fischerei hat volkswirtschaftlich überhaupt keine Relevanz für die EU. Kann man da zumindest nicht Boris Johnson einen symbolischen Sieg lassen? Zumal er ja einen Punkt hat. Es sind nun mal britische Gewässer, in denen vor allem gefischt wird.
Naja, aber wenn britische Waren oder britische Lastwagen in der Europäischen Union umherfahren und Gewinne machen, heißt das auch, dass wir was abgeben. Also da muss man schon die Gesamtschau sich ansehen. Aber ich gebe Ihnen recht, also man kann da einen Kompromiss finden. Die Quoten, ne, kann man aufteilen oder die Jahreszahlen, wann neu verhandelt wird, kann man aufteilen. Also das sehe ich auch nicht so dogmatisch wie einige.
Und mit einige meinen Sie Emmanuel Macron?
Ich meine, einige Interessensvertreter, sowohl auf beiden Seiten des Kanals.
Ja, weil man hört ja, dass vor allen Dingen Frankreich nicht mitmacht, weil Macron zum Beispiel Angst hat, dass ihm dann die Fischer zu Le Pen überlaufen. Sonst hätte man das schon längst klären können.
Es ist nicht nur Macron. Also ich habe gerade so ein ganz bitterböses Schreiben des Dachverbandes der europäischen Fischerinnen und Fischer bekommen, die sich auf dem Altar des Abkommens geopfert fühlen. Also es ist nicht nur ein Land oder eine politische Institution. Da gibt es schon mehrere Interessensgruppen.
Herr Lange, wenn man sich das Drama so anschaut und sieht, dass sich jetzt in diesem Augenblick gerade Europa abschottet von Großbritannien, kurz vor dem endgültigen Brexit, hat gar nichts mit dem Brexit zu tun, sondern es ist am Coronavirus, dann kann man ja schon fast von Ironie des Schicksals sprechen.
Ja, in der Tat. Also dieser Shutdown quasi der Reisebeziehungen und Lieferbeziehungen ist natürlich ein vorweggenommener Brexit, aber es ist natürlich eine bitterbittere Geschichte für die Menschen in Großbritannien. Ja.
Und wo wir gerade bei Corona sind, darf ich Ihnen vielleicht noch eine Frage stellen, die hier jetzt am Wochenende groß diskutiert wird. Es geht ums Impfen, den Einkauf der Impfdosen organisiert die EU-Kommission gemeinsam für alle Staaten. Das war auch als Zeichen der Solidarität nach dem Maskendrama gedacht aus dem Frühjahr. Allerdings hat die EU offensichtlich nicht genug Impfstoff von Pfizer und Moderna gesichert, also von den guten Impfstoffen, die sich als hochwirksam erwiesen haben und die jetzt schon in der Prüfung sind, beziehungsweise die deren Zulassung kurz bevorsteht. Offenbar, so hört man, weil den Osteuropäern der Impfstoff zu teuer war. War es das wert?
Das lag nicht an den Osteuropäern, sondern wann sind wir angefangen, 5 Monaten etwa zu verhandeln, wusste keiner, welcher Impfstoff der Erfolgsversprechende sind. Ich glaube, wir haben inzwischen mit mehr als 5 Konsortien Verträge geschlossen und das muss man einfach sehen. Wir haben auch eine Risikobeteiligung, also in der Forschung und Entwicklung Geld hineingesteckt. Das konnte keiner absehen, welcher letztendlich der Erste
war. Aber wenn ich da ganz kurz... Wenn ich da ganz kurz einhaken darf, man hört, dass Pfizer und Moderna der EU noch im Spätsommer, als schon klar war, dass die beiden die Frontrunner sein werden, zusätzliche Dosen angeboten haben und die EU hat das ausgeschlagen.
Naja, man muss aber auch eben sehen, wir waren eigentlich immer dabei, in die Entwicklung mit hinein zu investieren und wir wollten nicht nur der Käufer sein. Das muss man auch mal sagen, Pfizer hat in der Tat noch zusätzliche Dosen angeboten, aber eben zu einem normalen Verkaufspreis, was letztendlich unser Ansatz, dass man die Entwicklung und die Produktion gemeinsam nach vorne bringt, überhaupt nicht mehr entsprochen hat.
Bernd Lange war das, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses im EU-Parlament. Herr Lange, vielen Dank für dieses Gespräch.
Herr May, herzlichen Dank auch.